Wer ist der glücklichste Mensch dieser Welt? Ich weiß nicht, ob ihr mir eine Antwort darauf geben könnt, so spontan. Wer ist der glücklichste Mensch dieser Welt? Vielleicht stellen wir diese Frage nicht in dieser Weise oder vielleicht nicht so oft in genau dieser Weise, aber in einer ähnlichen Form ist diese Frage doch in den Herzen aller Menschen, auch wenn wir sie nicht direkt aussprechen. Vielleicht fragen wir etwa so: Wie wird man wirklich glücklich und zufrieden? Was muss ich tun? Was muss ich wissen, damit ich es sein kann? Damit ich wirklich glücklich und zufrieden sein kann? Ich glaube, wir könnten die Frage in den verschiedensten Ländern oder auch Kulturkreisen dieser Welt stellen und die Antwort wäre nicht so verschieden. Vielleicht würde jemand sagen, wenn ich eine Arbeit hätte, die mich vollkommen erfüllt und auch eine Arbeit, die mir ein Einkommen bringt, sodass ich mir alle Dinge leisten könnte, die mir Freude machen, dann wäre ich wirklich glücklich. Vielleicht sprechen wir das nicht direkt so aus, aber die Menschen scheinen sich so zu verhalten, wie wenn sie das glauben würden. Oder jemand sagt, wenn ich die Liebe meines Lebens gefunden hätte, mit der ich für alle Zeit eine harmonische Beziehung haben könnte, dann wäre ich wirklich glücklich. Auch das sagt man vielleicht nicht so oft, so offen, so direkt, aber man lebt so, wie wenn man das glauben würde. Auf jeden Fall, in den meisten Fällen richtet sich unser Streben nach Glück auf Dinge, die wir nicht haben und die wir noch nicht haben. Sie liegen in der Zukunft oder sie liegen vielleicht in erreichbarer Nähe, aber doch in der Zukunft, dass das, was wir denken, dass uns das Glück bringt, ist noch nicht gerade da. Auch bei den Menschen, die all diese oben genannte Dinge haben, eine erfüllende Arbeit, genügend Einkommen, Liebe, Freunde, alles, was sie sich wünschen, es gibt doch immer noch etwas, das ihnen zu fehlen scheint, zum vollkommenen Glück. Wenn ich nur noch dieses eine Ding hätte. Und darum streben sie weiter. Wie der Mann in dem Gleichnis, das Jesus erzählt hat, das wir auch vorher gelesen haben. Dieser Mann, dieser reiche Mann, es ging ihm gut. Er war erfolgreich. Er hatte scheinbar alles. Er hatte nur ein ganz kleines Problem noch. Und wir würden sagen, er hatte ein angenehmes Problem, oder nicht? Er hatte zu wenig Platz, um seine reiche Ernte aufzubewahren. Und er sagte sich, ich brauche nur noch eines, größere Scheunen. Und dann kann ich mich zurücklehnen und mein Leben genießen. Aber was sagt Gott zu ihm? Er sagt zu ihm, du bist ein Dummkopf. Warum? War er nicht ein kluger Mann, der erfolgreich gewirtschaftet hatte? Das war er sicher. Aber trotzdem war er in Gottes Augen ein Dummkopf, weil er sein Glück in den Dingen dieser Welt gesucht hatte und jetzt nicht darauf vorbereitet war, dass er noch in dieser Nacht sterben musste. Daran hätte er nie gedacht. Der war wahrscheinlich jung, erfolgreich. Aber er war ein Dummkopf. Und nicht nur, weil er nichts von all den Reichtümern mitnehmen kann, wenn er jetzt stirbt, sondern weil er seinem Schöpfer und Richter gegenüber treten und Rechenschaft ablegen muss. Und darauf war er nicht vorbereitet. Und er musste Rechenschaft ablegen, nicht über seine Kontoführung seines erfolgreichen Unternehmens, sondern darüber, ob er sein Leben zu Gottes Ehre geführt hatte. Und so wie dieser Mann leben und streben die meisten Menschen. Oder nicht? Und was Gott daran als Dummheit bezeichnet, ist nicht das kluge Streben nach Erfolg. Das ist nicht an sich Dummheit. Dummheit ist diese kurzsichtige Haltung, die sich vormachen lässt, das Glück liegt in den Dingen und Umständen, die ich mir erarbeiten und einrichten kann. Ich habe alles, was ich brauche, wenn meine Lebenssituation meine Erwartungen erfüllt und ich das Erreichte dann genießen kann. Dann habe ich alles und dann bin ich glücklich. Das ist Dummheit in Gottes Augen. Am Ende des Gleichnisses, über diesen Mann sagt Jesus über die Dummheit dieses Mannes: So ist der, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Ein Dummkopf. Aber wie können wir denn reich sein im Blick auf Gott? Wie können wir das sein? Wie können wir dahin kommen? Und unser heutiger Predigttext, unser heutiger Psalm, den wir miteinander lesen, gibt uns Antwort darauf. Es ist der Psalm 32. Ein Psalm von David, ein Maskil, das heißt eine Unterweisung. Glücklich der, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht mehr zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Deshalb soll jeder Fromme zu dir beten, zu der Zeit, da du zu finden bist. Gewiss, bei großer Wasserflut, ihn werden sie nicht erreichen. Du bist ein Bergungsort für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, mein Auge ist über dir. Sei nicht wie ein Ross, wie ein Maultier, ohne Verstand. Nur mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Viele Schmerzen hat der Gottlose. Wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Freut euch an dem Herrn und jauchzt, ihr Gerechten, und jubelt, alle ihr von Herzen Aufrichtigen. Lieber Vater im Himmel, ja, hilf uns, dieses Wort zu hören und von dir das so anzunehmen, aufzunehmen und zu verstehen, wie du das verstanden haben willst. Öffnet unsere Herzen, Herr, dass sie offen sind für dein Wort, was du uns zu sagen hast. Und öffne meine Lippen so, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ja, David sagt uns gleich zu Beginn des Psalms, was wahres Glück ist. Wobei die meisten Übersetzungen hier etwas schwach sind. Wir haben das, vielleicht habt ihr das in Erinnerung, wir haben das gesungen gebetet miteinander, Psalm 32, und da heißt es, wohl dem, dem die Übertretung vergeben ist. Hier heißt es glücklich in der Elberfelder Übersetzung. Manche Übersetzungen sagen, gesegnet ist der, dem Übertretung vergeben ist. Das Hebräische ist viel stärker, überschwänglicher. Das Wort steht in der Mehrzahl hier und könnte etwa so übersetzt werden, das ist ein Ausruf, Glückseligkeiten des Mannes oder des Menschen. Oder überglücklich kann sich derjenige nennen, dem Übertretung vergeben ist. Und diese Sprache, die will, das ist nicht nur so einfach gesagt, sondern das will wirklich unsere ganze Aufmerksamkeit gewinnen. Hört her, wer ist überglücklich, Glückseligkeiten in der Mehrzahl für den, der. Hier wird uns mehr versprochen, als sich vielleicht der durchschnittliche Schweizer oder Deutsche unter Glück vorstellt. Etwa wie der Mann im Gleichnis denkt, nun, wenn ich mir dann mein Leben so eingerichtet habe, dann kann ich mich zurücklehnen und es mir gut gehen lassen. Nein, es ist die Rede von Glückseligkeit und Freude im Überfluss. Jesus verspricht, wer zu mir kommt, hat Leben im Überfluss. Freude im Überfluss, wahres Glück. Weiter unten im Psalm, Vers 7 heißt es, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Oder Vers 11, freut euch, frohlockt, jubelt. Hier spricht nicht die coole Lässigkeit von jemandem, der sich bescheiden geben will, sondern es spricht jemand, der wahre Glückseligkeit und eine Quelle unaufhörlicher Freude gefunden hat. Was ist es denn, das uns solche Freude im Überfluss bringen kann? Wer ist der überglückliche Mensch, von dem David spricht? Der Mann in dem Gleichnis, von dem wir auch gelesen haben, von diesem Mann wird nur gesagt, er ist ein Dummkopf, weil er nicht in die richtige Richtung schaut. Was ist dann das gute Gegenteil? Von was spricht David hier? Wer ist dieser überglückliche Mensch, den er nennt? Es ist der, dessen größtes Problem gelöst ist, dem die größte Not weggenommen ist, in der ein Mensch überhaupt sein kann. Es ist der Mensch, dessen Schuld und Sünde nicht mehr zwischen ihm und seinem Gott steht. David erklärt, wenn du wirklich glücklich sein willst, wenn du wirkliche Freude kennenlernen willst, dann musst du danach suchen, dass deine Schuld vor Gott vergeben ist. Wenn du wirkliche Freude kennenlernen willst, dann musst du danach suchen, dass deine Schuld vor Gott vergeben ist. Und dabei verwendet er Worte, die uns gewissermaßen die Illusion nehmen, wir könnten ohne Sünde leben oder es vermeiden, vor Gott schuldig zu werden. Das könnte man ja auch denken. Ja, ich muss einfach wahnsinnig aufpassen, dass ich nie schuldig werde vor Gott. Dann habe ich dieses Problem nicht. David sagt, glückselig ist der Mensch, dessen Sünde und Schuld zugedeckt ist, von Gott nicht mehr angerechnet wird. Und wenn er sagt, derjenige, in dessen Geist kein Trug ist, dann meint er damit jemanden, der sich in Bezug auf seine Sünde nicht selber betrügt, sich nicht etwas vormacht. Im Gegenteil muss er erkennen und anerkennen, dass er schuldig ist, dass die Sünde seine Beziehung zu Gott belastet und hindert. Das muss er erkennen und anerkennen. Dann ist kein Trug mehr in seinem Geist. Und so wie auch der Apostel Johannes schreibt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Die wahrhaft glücklichen Menschen sind nicht diejenigen, die so ein gutes Leben führen, dass sie niemals etwas Böses tun, denken oder sagen. Die einfach darauf schauen, dass sie freundlich mit den Nachbarn sind, dass sie allen helfen und sich stets für das Gute einsetzen. Das sind nicht die wahrhaft glücklichen Menschen. Das sind die wahrhaft glücklichen Menschen, sind diejenigen, die wissen, dass sie es nicht schaffen können, Gottes Maßstab für das Gute zu erfüllen. Vor Menschen können wir vielleicht so dastehen, dass sie glauben, er oder sie hat sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Er ist ein guter Mensch. Oder dass sie sagen, er kann sich glücklich schätzen, denn er lebt mit allen im Frieden. Wenn es auch so wäre, vor den Menschen, vor Gott, dem absolut heiligen und unparteiischen Richter, sind wir schuldig. Seinen Anspruch an unser Leben haben wir nicht erfüllt. Wenn wir uns an seinem Maßstab prüfen, wird das schnell sichtbar und wir müssen uns als Sünder erkennen. Und darum können wir nicht glücklich sein, wenn wir nur vor der Welt gut dastehen oder es schaffen, uns selber einzureden, wir wären schon gut genug. Wir müssen die Zusage von Gott haben, dass wir in seinen Augen gut dastehen. Das brauchen wir zu unserem wahren Glück. Dass Gott uns zusagt, dass wir in seinen Augen gut dastehen und richtig dastehen. Und diese Zusage kann er uns noch nicht geben, wenn wir uns einfach Mühe geben, ein gutes Leben zu führen. Wir brauchen seine Zusage, dass er uns annimmt, obwohl wir gesündigt haben, obwohl wir böse Absichten und Gedanken haben, obwohl wir alle seine Gebote übertreten haben. Und wie kommen wir zu dieser Zusage? Wir müssen zuerst erkennen, dass wir dieses überwältigende Problem unserer Sündhaftigkeit nicht in den Griff bekommen. David beschreibt im Psalm seine eigene Erfahrung mit Gottes Gnade. Das ist auch ein Zeugnis von David, wie er gestrampelt hat sozusagen und dann Gottes Gnade erfahren hat. Diese Gnade Gottes besteht nicht nur darin, dass er dem Sünder sagt, es gibt kein Problem zwischen dir und mir, es ist alles gut, mach dir um deine Schuld keine Sorgen. Nein, das sagt Gott nicht, im Gegenteil. David beschreibt, dass er schwer gelitten hat, weil er seine Sünde verschweigen wollte oder nicht wahrhaben wollte, weil er das Problem selber lösen wollte und dachte, wenn es nur verborgen bleibt, dann existiert es eigentlich auch nicht. Das hat er zuerst gedacht. Das hat er wahrscheinlich zu mehreren Gelegenheiten so probiert. Ein Beispiel war sein Ehebruch mit Bathseba. Er hat mit ihr die Ehe gebrochen. Und als sie schwanger wurde und somit die Sünde ans Licht zu kommen drohte, da versuchte David, Bathsebas Mann mit ihr zusammenzubringen. Sehr clever, oder? Er hat den Mann beurlaubt vom Kriegsdienst und wollte, dass er nach Hause geht, zu seiner Frau mit ihr schläft und dass dann ihre Schwangerschaft so gesehen wird, ja, das Kind ist von ihrem Mann, alles gut. Das ist die typische Art, wie wir versuchen, Sünde zu verbergen, nicht wahr? Aber es hat nicht funktioniert. Gott war da und sah alles und er sandte den Propheten zu David und der hat ihm gesagt, du hast das getan und Gott rechnet dir das an. Das ist deine Schuld. Vielleicht spricht David in diesem Psalm jetzt nicht von dieser Sache mit Bathseba. So viel wir wissen, ist das im Psalm 51. Aber was er hier beschreibt, das ist dieselbe geistliche Erfahrung. Seine Sünde ist ihm bewusst, er versucht sie zu verbergen, aber Gott lässt es nicht zu. Und das macht ihn fast körperlich krank. Dieser Druck auf sein Gewissen. Und vielleicht ist er auch krank geworden. Vielleicht hat Gott ihn krank werden lassen. Das sehen wir nicht so genau aus diesem Text. Das heißt nicht, dass wenn wir krank sind, dass das in jedem Fall wegen einer Sünde ist. Es kann sein, aber ich denke, hier ist auch etwas davon gesagt, wie der Druck auf unser Gewissen uns auch körperlich leiden lässt. Oder unser Leib ist ja mit unserem Geist so verbunden, dass das nicht ganz getrennt werden kann. Er sagt, als ich schwieg, da zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Es ist ein großes Leiden unter dem Druck des Sündenbewusstseins auf sein Gewissen. Wir können uns glücklich preisen, wenn Gottes Hand so auf uns lastet, wie David das beschreibt. Das ist eine gute Sache. Wehe uns, wenn der Zustand, dass wir mit Gott nicht versöhnt sind, uns cool bleiben lässt. Wehe uns, wenn wir es schaffen, die Stimme des Gewissens abzuschalten. Dann gehen wir mit einem abgeschalteten Gewissen ins ewige Verderben. Wir versuchen das aber andauernd trotzdem, nicht wahr? Unser Gewissen abzutöten, dass es nicht diesen Druck auf uns ausübt. Die meisten Menschen tun das vielleicht weniger bewusst, weil die meisten nicht erkannt haben, woher diese unbestimmte Angst in ihrem Leben, die Unruhe und die Fluchtversuche in ihrem Innern kommen. Angst und Ruhelosigkeit, die sind ja latent da in jedem Menschen. Als der erste Mensch, Adam, gesündigt hat, hat er nicht nur die Neigung zur Sünde vererbt, sondern auch die Folgen seiner Sünde. Es kamen neben dem Schuldbewusstsein, kamen Angst und Scham in sein Leben. Und das ist etwas, das wir auch kennen, allzu gut, nicht? Angst und Scham. Der Mensch fürchtete sich vor Gott, der ihn suchte und Verantwortung forderte. Und er schämte sich, er wollte nicht nackt vor Gott dastehen. Darum hat er diese lächerliche Sache mit den Feigenblättern probiert, sich abzudecken. Aber das ist, diese Nacktheit ist mehr als nur die körperliche Nacktheit, die da war. Und das haben wir geerbt. Wir fürchten uns davor, Gott Verantwortung zu geben über unser Leben, über unser Denken, über unsere Motive und Wünsche. Und wir wollen nicht nackt dastehen vor Gott. Und darum versuchen wir erst, uns selbst zu bedecken, die Sünde zu verschweigen und zu verbergen, wenn sie uns bewusst geworden ist. Aber wenn wir damit auch davonkommen und nicht jetzt Vergebung suchen, dann bliebe doch das letzte Gericht, wo wir nicht mehr davonkommen. Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Und darum ist es aus Gnade, wenn Gottes Hand schwer auf uns lastet und uns so drückt, dass wir am Ende kapitulieren und alles aufdecken. Unsere Sünde nicht mehr verbergen. Denn wenn wir aufdecken, dann deckt Gott zu. Vers 5 sagt David, so tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht mehr zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Ich denke, man kann das befreite Aufatmen Davids förmlich spüren in diesem Vers. Hast du schon erfahren, wie befreiend es ist, Schuld vor Gott einzugestehen und Vergebung zugesprochen zu bekommen? Sicher hast du das schon erfahren und erlebt. Ich habe das selbst zum ersten Mal erfahren vor 36 Jahren, ungefähr als ich zu Christus kam, als ich kapitulierte. Ich kann fast nicht sagen, dass ich in diesem Moment zum Glauben kam, weil geglaubt habe ich das vorher eigentlich irgendwie doch schon eine Zeit lang. Aber ich habe mich dagegen gewehrt. Und als ich dann kapitulierte, das war so eindrücklich, dass ich das heute fast noch spüren kann, wie eine riesige Last von meinen Schultern genommen wurde. Ich habe in dieser Zeit als Gipser gearbeitet und alle, du weißt, wie schwer ein Gipssack ist, wenn man den auf der Schulter hat. Etwa so war das, wie wenn der weggenommen wird. Und in mir ist vergeben. es ist alles in Ordnung mit mir, zwischen Gott und mir. Ich war auf der Flucht vor Gott und ich wusste eigentlich ganz genau, dass ich der Wahrheit davonlief, dass ich ein Sünder war, der vor Gott nicht bestehen kann. Aber ich wollte nicht anhalten und ich wollte nicht umkehren, weil ich wollte mit meinem bisherigen Leben in der Sünde wollte ich weiterfahren. Ich wollte das nicht ändern. Und ich wusste, wenn ich mich Gott ergebe, dann müsste ich auch etwas anders machen in meinem Leben. Und das wollte ich nicht und ich war immer auf der Flucht. Aber Gottes Hand lastete, wie bei David, lastete wirklich schwer auf mir und ich hatte große Angst vor ihm und ich hatte sogar schwere Albträume, dass ich in der Nacht nicht mehr schlafen konnte, bis ich schließlich kapitulierte und Christus in mein Leben ließ und ihm die Herrschaft über mein Leben übergab. Ich sagte zu ihm wörtlich, jetzt sag du, wo es lang gehen soll. Ich gebe dir mein Leben, mach du. Und diese Ruhe und Gewissheit, die dann in mein Leben kam, hat mich nie mehr verlassen. David unterweist uns dann ab Vers 6, wie wir dieses befreite Leben weiterführen können und sollen. Darum soll jeder Fromme zu dir beten, zu der Zeit, da du zu finden bist. Und in Vers 9, sei nicht wie ein Ross oder ein Maultier ohne Verstand, mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Das heißt, sei jetzt nicht mehr störrisch und stell dich nicht dagegen, wenn Gott, dein Gott, dir die Sünde aufdeckt, sonst muss er dir wieder seine Zügel anlegen, um dich zu zähmen. Wer sich gegen Gottes Führung wehrt, der wird nicht nur erfolglos sein, er muss auch viele schmerzhafte Erfahrungen machen, die nicht nötig wären. Vers 10, viele Schmerzen hat der Gottlose, wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Deshalb bete ihn an in Dankbarkeit. Jeden Tag deines Lebens. Juble und frohlocke über Gottes Gnade. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das Leben des Christen ist vor allem ein Leben in solcher Dankbarkeit. Es ist gar nicht viel mehr als Leben in Dankbarkeit darüber, was Gott getan hat. Da ist nicht so viel, was wir dann tun, sondern wir danken und jubeln darüber, was Gott getan hat. Es ist nicht, wie wir das oft auch falsch verstehen oder wie es falsch verstanden wird von Leuten, die nicht selber Christen sind oft. Sie denken, ein Christ ist jemand, der sich bemüht, Gutes zu tun. Und er stellt damit Gott zufrieden und dann akzeptiert ihn Gott als gut oder gut genug. Nein, ein Leben aus Gottes Gnade ist das Christenleben. Ein Leben aus Gottes Gnade in Christus, der gekommen ist, um für mich zu leben und für mich zu sterben, damit ich Vergebung habe. Der Heidelberger Katechismus, das kennt ihr, der fasst sehr gut zusammen, was wir hier im Psalm gezeigt bekommen. Wir bekommen im Heidelberger Katechismus, bekommen wir das so in zwei Antworten auf zwei Fragen, bekommen wir das gesagt, zusammengefasst, was das Christenleben eigentlich ist. Oder was die erste Frage ist, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Was ist das Einzige, das dich tröstet in dieser bösen Welt, in diesem schwierigen Leben auch und im Sterben dann, wenn es an Sterben geht? Was ist dein einziger Trost? Dein einziger Trost ist, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir gehöre, sondern meinem treuen Heiland Jesus Christus. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Und darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm fortin zu leben. Und die zweite Frage ist, was musst du denn wissen, damit du in diesem Trost selig leben kannst? Und das sind drei Dinge genannt. Das erste, wie groß meine Sünde und Elend ist. Das zweite, wie ich von all meinen Sünden und Elend erlöst werde. Und das dritte, wie ich Gott für solche Erlösung dankbar sein soll. Das ist das Christenleben nach der Erlösung. Ich lebe, indem ich Gott dankbar bin. Und darum betont David im Psalm mehrfach diese Dankbarkeit und das Lob Gottes. Vers 6, deshalb soll jeder Fromme zu dir beten. Vers 7, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Und Vers 11, freut euch an dem Herrn, frohlockt ihr Gerechten, jubelt. Die Freude über unser Heil, der Jubel, das Frohlocken, der Lobpreis Gottes, sie bewahren uns davor, dass unser Christenleben ein Krampf wird, eine mühsame Arbeit. Ein solcher Krampf entsteht daraus, dass wir meinen, wir müssten es machen, wir müssten uns ein gutes Leben selbst schaffen. Der Versuch, unsere Sünde zu verbergen, sie zuzudecken, entspricht eigentlich aus dem falschen Verständnis, wir könnten selber das Gute schaffen und mit unserem Versagen dabei selbst umgehen. Das wird nicht gelingen. Die wahre Freude, das wahre Glück kommt allein daraus, dass wir anerkennen, dass wir nichts Gutes beitragen können, dass wir nur immer mehr Sünde anhäufen, wenn wir versuchen, selber Gutes zu vollbringen. Wir brauchen Gottes Vergebung jeden Tag und diese hat er uns versprochen und bereits bewirkt. Wir können nichts dazu tun, wir können nur annehmen, was Gott bereits getan hat. Und wir sollen unser Leben damit verbringen, über seine Gnade und Güte nachzudenken und ihn dafür zu preisen. Das ist wahres Glück. So wie es heißt im ersten Psalm, Glückseligkeiten des Mannes, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und darüber nachsinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub verwelkt nicht. Alles, was er tut, gelingt ihm. Amen.